Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Matthias Greffrath ist bei uns. Er ist Schriftsteller und Journalist. Und Herr Greffrath, Sie haben gerade eingangs schon gesagt, wenn wir über die Einschränkungen reden, die unser Leben jetzt seit einer guten Woche definieren, da sind Sie zu einer veränderten Meinung gekommen. Was heißt das genau?
Naja, man wehrt sich dagegen. Man hat ja auch so logische Einwände. Also ich hatte lange diesen logischen Einwand, dass ich gesagt habe, wenn ich mich infiziere, ist es besser, ich infiziere mich jetzt, wo das Gesundheitssystem noch halbwegs funktioniert, wo die Betten noch da sind, als später, wo alle sagen, irgendwann wird es nicht mehr reichen. Dann haben die anderen gesagt, nein, das ist zu gefährlich. Was mich letztlich überzeugt hat, dass es doch sinnvoll ist, zu diesem Zeitpunkt jetzt ganz persönlich mich in Acht zu nehmen, war gestern der SPD-Gesundheitspolitiker
mit
der Fliege, Lauterbach, der irgendwann sagte, erstens hatte er die Fliege nicht an, sondern war im Freizeitdress. Und da dachte ich, wenn der die Fliege ablegt, dann ist es wirklich ernst. Und er sagte, man weiß eben auch nicht, also erstens ist es sehr viel infektiöser als die Grippe, als alle Grippeviren, die wir kennen. Das war das Argument gegen diesen Herrn Wodak, dessen Filmchen ja irgendwie im Internet
ein Lungenarzt, der gerade im Netz millionenfach geklickt, weil er sagt, das ist im Endeffekt nur ein Virus wie viele andere
vor. Einer von denen, die abwiegeln, und er sagt, es ist erstens sehr viel infektiöser und zweitens, wir wissen gar nichts über die Langzeitwirkungen, die dieses Virus hat, wenn es erstmal in unserer Lunge ist oder so. Und das finde ich ja überhaupt das Interessante an dieser ganzen Situation. Deshalb, denke ich, ist der Drosten, der überall auftaucht und vor allem verdienstvollerweise in diesem NDR-Podcast, dass man sich angucken kann, wenn man ARD anklickt, dass der relativ offen sagt, wir wissen so vieles nicht. Wir sind im Grunde in einer Nebelzone, in einer Grauzone. Mhm. Und was macht man in so einer Nebelzone? Man fährt auf Sicht. Insofern ist der Merkelismus, den wir in anderen Zusammenhängen nicht so schätzen, weil notwendige Dinge nicht getan werden, sondern mal so auf Sicht fährt, der ist, glaube ich, dann doch das Interessante oder das Richtige in dieser Situation. Und der funktioniert natürlich umso besser, je mehr man die Menschen informiert, auch was Einzelheiten angeht. Und da kann ich gleich mal sagen, ich war so ein bisschen erbost, als ich heute Morgen mal, ich glaube, es war Bild oder Welt, angeklickt habe, wo man dann hinter die Paywall gehen muss und erstmal was bezahlen muss oder abonnieren muss, bevor man Fakten kriegt, harte Fakten über, was man jetzt tun soll und was alles verboten ist. Und da finde ich, da muss man doch ein Loblied, ich bin zwar hier in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt, auf den öffentlich-rechtlichen Funk und Fernsehen geben, da kriegt man es eben umsonst und man kriegt es auch präziser.
Wenn wir über die Einschränkungen reden, die es jetzt seit einer guten Woche gibt, da gibt es ja wirklich viele Menschen, die auch im Laufe der Tage gemerkt haben, vielleicht ist das keine so schlechte Idee. Das sieht man ja an den Parks, die leerer geworden sind, zum Beispiel an den Spielplätzen, die mittlerweile wirklich zu sind. Vor ein paar Tagen sind die Leute ja noch drüber geklettert. Wir haben jetzt unter anderem in Bayern und im Saarland eine neue Situation, nämlich Ausgangsbeschränkungen. Und der Innenminister von Bayern, Joachim Herrmann, der hat heute Morgen ein erstes Fazit gezogen. Seit 0 Uhr gilt das ja dort. Hören Sie mal rein.
Es hat da oder dort noch ein paar Gruppen von Jugendlichen gegeben, die da irgendwo in der Öffentlichkeit kleinere Partys durchgeführt haben. Die sind dann von der Polizei nach Hause geschickt worden. Aber insgesamt konnten wir heute Nacht hier keine besonderen Probleme feststellen.
Es gibt aber auch genügend Leute, die sagen, diese Ausgangsbeschränkungen, das ist zu viel. Wir schränken die Freiheitsrechte ein. Zu sehr. Was denken Sie?
Ja, ich weiß nicht, wenn man Vorsorge trifft, ob man dann die Freiheitsrechte einschränkt. Also ich habe mit dem Wort Ausgangssperren, was ja jetzt auch kursiert, ohnehin meine Probleme. Ausgangsbeschränkung finde ich fast auch noch zu hart, weil es wird ja keiner daran gehindert, rauszugehen. Soll nur die Regel gelten, die Vorsichtsregel gelten, Abstand zu halten und möglichst nur mit Familienmitgliedern zusammen zu laufen. Also ich sehe ehrlich gesagt nicht, was an einer solchen vernünftigen Regelung Freiheitsberaubung sein soll. Ich habe auch schon Kommentare gehört, auch im Radio, wo also geradezu freiheitsberauscht gesagt wird, wie kommen wir da jemals wieder raus und jetzt kommen wir in eine fast totalitäre Situation. Mein Gott, ich gehe nicht raus, wenn es hagelt, wenn die Hagelkörner so groß sind, dass sie mich erschlagen könnten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Vorsorge und Vorsicht mit Freiheitsberaubung zu betiteln, finde ich etwas problematisch. Ich habe nur eine Anmerkung, wollte ich noch machen, doch, also bei den Schulschließungen, die ja nun europaweit stattgefunden haben, auch in England, da wird immer gesagt, es ist zu spät gekommen. Ich weiß gar nicht, ob es zu spät gekommen ist. Ich glaube, bei vielen Sachen wäre es ganz gut gewesen, nochmal drüber nachzudenken über die Folgen. Und wir haben ja eben gesagt, über die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Es kann ja sein, dass die Schließung von Schulen, die Stimmen gibt es auch, dazu geführt haben, dass zwar jetzt weniger Menschen sich infizieren, aber dass die zweite Welle, die in China ja gerade loszugehen scheint, dass die zweite Welle, die uns dann im Herbst trifft, umso heftiger ist, weil wir nicht genug Immunität entwickelt haben. Und das ist ein höchst komplexer Vorgang, so eine Art Minimax-Aufgabe. Darüber, denke ich, könnte man vielleicht noch mehr wissen. Und da wäre es in mancher Hinsicht vielleicht ganz gut gewesen, noch mal zwei Tage zu warten. Nicht nur, um das noch mal abzuchecken wissenschaftlich, sondern vielleicht auch die Kinder in den Schulen zwei Tage lang sehr intensiv auf das vorzubereiten, durch die Autoritätspersonen Lehrer,
ja,
auf das, was da auf sie zukommt.
Also, aber,
man muss sich auch für diesen Panik und für diesem Hin und Her muss man sich auch ein bisschen schützen, denke
ja
ich.
Die meisten Schulen hatten ja noch einen Tag Kulanzzeit. Man hört aber von vielen Eltern schon, dass langsam auch die Schulaufgaben ausgehen für die Kinder zu Hause.
Ich meine jetzt nicht nur die Aufgaben, sondern ich meine,
wenn das Umdenken.
Umdenken und Erklären auch den Kindern. Es ist ja oft so, dass die Kinder sagen, ich kenne das auch, du verstehst doch da gar nichts, aber Herr Müller hat gesagt. Und wenn Herr Müller jetzt nochmal und Frau Meier nochmal zwei Tage mit den Kindern die Sache durchgegangen wären, dann wäre vielleicht auch die Unruhe bei vielen Kindern nicht so groß, wie sie bei manchen ist.
Es gibt ja auch Kritik an dem Vorgehen von Bayern und des Saarlands, dass die vorgeprescht seien. Morgen soll es ja eine Abstimmung zwischen Bund und Ländern gehen. Die Bayern waren ja auch die Ersten, die angekündigt haben, die Schulen zuzumachen. Da sind wir wieder bei Markus Söder, dem auch jetzt, dem bayerischen Ministerpräsidenten, dem ja auch jetzt nachgesagt wird, dass er neben dem, was er da tut, auch eine gewisse politische Komponente mitdenkt.
Ja, er wird ja also ganz schnell dann auch von vielen unserer Kollegen schon so, kaum hat er da mal einen Alleingang gemacht als Kanzlerkandidat, jetzt so gehypt geradezu. Nein, das finde ich eine sehr unangenehme Geschichte. Also nachdem die Brandrede von Frau Merkel war, wann war die? Mittwoch. Dass dann zwei Tage später er vorprescht und nicht die zwei Tage warten kann, das kann ich mir nur mit Parteipolitik erklären. Und in dem Fall würde ich sagen, hat die Opposition recht. Und das finde ich auch eigentlich eine schlimme Sache. So überzeugend der Söder in seinem Auftreten als gütiger, aber doch strenger Landesvater in einer solchen Situation auftritt. Das macht er gut. Aber dass er es so gemacht hat, das finde ich verwerflich.
Verwerflich gleich?
Ja, politisch verwerflich.
Söder würde argumentieren, wir sind in Bayern, wir sind ja an der Grenze zu Tirol, unsere Fallzahlen steigen schnell und der Föderalismus an und für sich ist zu langsam.
Der Föderalismus ist zu langsam. Also das Argument, der Föderalismus hat eine Stärke, weil überall sozusagen Experten sitzen und das nicht zentralistisch wie in autoritären Staaten gemacht werden muss, das ist richtig. Aber wenn er so einen Alleingang macht, vielleicht hat er es ja gemacht, dann würde ich sagen, dann telefoniert man vorher nochmal mit der Kanzlerin und dann ändert man insgesamt und in Abstimmung und meinetwegen mit der ganzen Phalanx der Ministerpräsidenten die Sache. Aber so hat es den üblen Geschmack, hier möchte einer unbedingt in die erste Reihe gehen.
Eine Anekdote noch aus Spanien. Auch in der Corona-Krise gibt es Meldungen, die wirklich lustig sind. Dort gibt es ja eine Ausgangssperre. Mhm. Die Polizei hat jetzt angefangen, Leute zu verwarnen, weil sie noch mit ihren Haustieren auf die Straße gehen können. Damit sind Hunde gemeint. Allerdings sind jetzt mittlerweile schon Spanier mit Ziegen, Schweinen oder sogar Kanarienvögeln gesichtet worden, wie sie Gassi gehen. Also Corona macht auch kreativ.
Corona macht kreativ, Corona schafft auch Arbeitsplätze. Ich musste gestern lachen, als jemand, der wirklich so aussah, als sei er beim Türsteher im Berghain gewesen, vor meiner Apotheke stand und aufpasste, dass nicht mehr als zwei Leute gleichzeitig reingehen. Und das auch mit der gebotenen Strenge eines Türstehers machte.
Es gibt auch in diesen schwierigen Tagen und Wochen einiges, über das man lachen kann. Das ist gut, dass wir das zusammen hier tun können in dieser Stunde. Matthias Greffrath ist bei uns heute hier im Deutschlandfunk Kultur.